Hey zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei.
Angeblich wurde ich ja auf einem Berg in einem Biwak gezeugt. Keine Ahnung, das war's.
Ich bin einfach Geisterfahrer gefahren für 10 Minuten auf einer Bergstraße.
Nicht seit dem Moment, das ist dieses Lokal, wo Getränke ausgeschenkt wurden, wo Leute gestorben sind. Und deswegen ist es bekannt und deswegen gehen wir jetzt dahin. Und sie so, ja, witzig, oder?
Ich wurde von der Polizei abgeführt in Korea.
Und dann hat er gesagt, sie sind in einer beschissenen Situation. Wahrscheinlich sind in ihrem Gepäck irgendwelche Drogen versteckt, damit man sie am Flughafen einsperren kann.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst.
Mein heutiger Gast, Mentor und auch wirklich guter Freund ist David Baum. David ist Journalist und Sternautor und der Stern selbst schreibt über ihn, sein Fachgebiet sind Menschen. Und da haben die wirklich recht. David kennt die Kultur und die Kulturschaffenden Deutschlands und auch der ganzen Welt und schreibt so schön und reflektiert über sie, dass ich mich sehr auf unser Gespräch freue. Neben hochkarätigen Publikationen hat David auch ganz entscheidend bei der wohl wichtigsten Publikation ever geholfen, meinem Buch. Aber da die Folge schon so voll ist, würde ich sagen, wir legen gleich los. Have fun. Bussi, bussi. Wahnsinn! Also, wir haben den lieben, guten David Baum an der ganz anderen Seite der Welt, an der ich gerade bin. David ist ein alter Freund. Hallo, David.
Hallo, Simon. Ich weiß überhaupt nicht, wo du gerade bist.
Das verrate ich dir jetzt auch. Also ich wollte aber nochmal ganz kurz sagen, wer du bist und was du machst und woher wir uns kennen, weil wir haben wirklich eigentlich so eine, wir haben so eine schöne Historie, wir zwei. Ich erinnere mich ganz genau, als ich das erste Mal gesehen habe, das war in der Goldenen Bar, da ging es gerade zur Stufe rein und ich wusste irgendwie, dass du das bist. Du hattest mir vorher schon geschrieben, ich glaube, du hattest mich irgendwie in einen Süddeutschen Artikel oder so gefunden und dann mich auf die GQ First Look eingeladen und da haben wir uns in München kennengelernt. David ist wirklich der weltbeste Journalist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe so viel von dir gelernt und es hat natürlich
Dankeschön für die Blumen, aber...
Das ist meine Meinung, die darf ich hier auch vertreten. Aber du hast ja nicht nur für die GQ gearbeitet, sondern auch, du warst in der Chefredaktion von der Bunten, du hast für das Süddeutsche Magazin geschrieben, jetzt schreibst du für den Stern und schreibst einfach die abgefahrensten, schönsten Geschichten. Du hast mit den Kulturschaffenden aus der ganzen Welt zu tun und ich begleite das immer unfassbar gerne und auch von der Ferne. Jetzt sage ich dir, wo ich bin. Ich bin nämlich in Osaka. Nicht in Musaka. Ich sitze in der zweitgrößten japanischen Stadt auf dem Parkplatz vom Ikea, weil hier ist einfach nichts los. Hier kann man umsonst parken und hier ist irgendwie auch einfach ruhig. Hier habe ich meine Ruhe. Und du sitzt in deiner Wohnung, ich kann es sehen, dein Bücherregal ist mir wohl bekannt. Du sitzt in deiner Wohnung in Hamburg. In Hamburg, ganz genau.
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin gerade zur Tür hereingekommen, weil ich bin heute Morgen nach Fehmarn gefahren, weil ich da einen Freund hinbringen musste. Und die Fahrt war jetzt ganz lustig, weil ich habe mir halt gedacht, so, es ist so unglaublich, ja, man spricht über Reisen mit jemandem, der gerade, jetzt weiß ich es ja, in Osaka sitzt. Und ich war also auf Fehmarn, ich glaube, es ist die drittgrößte deutsche Insel. Und es ist natürlich so radelnde Rentner, ja. Also, dort reist man hin, wenn man so irgendwie 70 plus ist. Also ich war tatsächlich da irgendwie, glaube ich, mit meinen 50 Jahren doch sehr, ich kam mir sehr jugendlich vor dort.
Schön.
Und es war aber jetzt ganz gut, weil ich habe mir so auf der Rückfahrt jetzt irgendwie so auch Gedanken gemacht über das Reisen. Das hat ja doch sehr viel damit zu tun, glaube ich, wer man ist, ne? So wie man reist. Und Japan, wo du gerade bist, hat für mich eine total bedeutende Rolle, was das anbelangt. Und ich war da noch nie. Aber ich bin mit Japanern sozusagen aufgewachsen, weil in Salzburg, das war immer schon ein Lieblingsort der japanischen Touristen, die nach Europa kommen, die kennen alle Mozart und wollen diese pittoreske, hübsche Stadt sehen. Und als Kind so war das ganz spannend. Also im Sommer sind da ja, glaube ich, teilweise mehr Japaner als Bürger der Stadt in Salzburg. Und das hat mir aber, so glaube ich, schon etwas, also sehr früh etwas sehr Positives gegeben. Nämlich man nimmt automatisch so eine Perspektive auf sich selber ein. Ja? Weil da kommen eben Menschen von sehr weit her und betrachten ja deine Kultur, Alltagsgewohnheiten, deine Lebenskultur mit den Augen des Staunenden. Und ich finde, das ist total wertvoll. Und du kennst es vielleicht aus München ja auch. Also weil München ist ja auch so eine Disney World, wo Menschen aus aller Stadt hinreisen. Und wir haben ja eben diese Jahre zusammen, wo wir uns kennengelernt haben, in München verbracht. Und ich finde, das ist auch ein total wichtiger Aspekt von München. Weil den Bayern wie den Österreichern ist ja nicht bewusst, dass sie so weltweit so eine Sehenswürdigkeit darstellen. Ältere Herren in kurzen Lederhosen, die bestickt sind und Hüten mit Blümchen drauf und diesen erstaunlichen Trachtenkleidern.
Ich glaube, wir schauen schon sehr, sehr wild aus, das stimmt. Wir sind schon echt ein wildes Volk nach
außen. Ja, aber wir merken es ja selber nicht. Also wir brauchen, finde ich, ja das Gegenüber des Betrachtenden, des Staunenden, um zu kapieren, wer wir eigentlich sind. Ja, also ich schätze den Touristen durchaus auch im eigenen Ort. Und ich finde das aber wichtig, weil gerade wenn man selber Tourist ist, ich finde, dieses Eindringlingsein ist ja eigentlich so etwas, das einem das Reisen oft ein bisschen schal vorkommen lässt.
Kann so sein, aber ich hab das Gefühl, so jetzt auch in Japan, ich muss das, glaube ich, jetzt auch mal ganz kurz, das muss ich dir jetzt auch mal erzählen, weil du hattest mir auch geschrieben, so warum ist auf einmal Bussi, ist auf einmal Wussi und ist einfach ein anderes Auto und was ist eigentlich gerade alles irgendwie auch schief gegangen auf meiner Reise, wo ich mir dachte, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich hatte jetzt so ein paar Momente, wo ich mein Auto ja von China dann nach Korea geschifft habe und da hat mich die Firma, die mein Auto sozusagen verschifft hat, mich ein bisschen an der Nase herumgeführt hat, um einfach ein bisschen mehr Geld zu machen und am Ende des Tages konnte ich mein Auto in Korea und in Japan nicht fahren, weil es einfach in Japan und Korea nicht den gleichen Vertrag unterschrieben hat vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten. Und dann habe ich mein Auto jetzt einfach direkt weiter nach Vancouver geschickt und ich bin jetzt in einem neuen Auto, was noch viel lustiger ausschaut als mein Bussi, den ihr alle kennt. Und fahre jetzt hier als ein bisschen, ich meine, ich bin natürlich der Tourist, aber ich fahre in dem einheimischen Auto sozusagen und das macht es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher, weil mein Auto so extrem irgendwie in your face immer war und jetzt war ich hier durch so japanische Dörfer und muss aber sagen, das sind jetzt, man hat dann auch so seine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Japaner in Deutschland, ich glaube, die haben es wahrscheinlich auch schwer, weil die können mit unserer Sprache nichts anfangen. Und wenn ich hier ich bin in so ein paar Restaurants und Bars reingelaufen und die zeigen mir dann gleich so ein großes Kreuz mit den Händen und sagen, ich kann jetzt gar nicht irgendwie da rein oder ich finde jetzt keinen Platz bei denen, weil ich glaube, die können gar nicht mit mir umgehen. Das hat sich jetzt manchmal so ein bisschen aber komisch angehört.
Das hätte mich tatsächlich total interessiert, was es für dich für einen Unterschied macht jetzt, ja? Weil du bist ja eigentlich so, also wenn wir gerade schon von den Fehmarn-Touristen gesprochen haben, du hast ja eigentlich dieses Wohnwagenprinzip, ja? Also das habe ich, also meine Eltern fanden das auch früher schon immer so ganz abstoßend. Leute, die mit Wohnwagen rumfahren. Das waren immer so, die sich nicht einlassen wollten auf das Umfeld, in das sie sich begeben. Also wo immer so das Wohnzimmer mitreisen muss. Und jetzt hast das war ja der Bussi, war der auf der bisherigen Reise schon auch so ein bisschen so ein Wohnzimmer, das bei dir war? Hatte das eine Sicherheit von ihm?
Absolut, das war meine Comfort Zone. Ich habe, egal wo man war, und das ist, ich glaube, es wird auch so heute so ein bisschen das Thema sein, ich meine jetzt zum Beispiel in Indien ist so abnormal funky und so auch so unangenehm, so unhygienisch und dann auch so wild und bunt und dann kannst du auf einmal dich irgendwo hinstellen, ziehst den Vorhang zu und dann siehst du nur noch deine eigenen vier Wände sozusagen im Chaos und hast so deinen Ruheort im Nirgendwo. Das gibt einem schon ganz schön viel und ich glaube, das macht das auch, das ist auch die einzigste Möglichkeit überhaupt, das so zu überleben, muss ich sagen.
Aber da bin ich aber schon wieder total dagegen. Also ich finde, wenn man wohin fährt, und dann darf man das nicht unhygienisch finden. Also ich finde, man muss sich da darauf einlassen. Also
aber ich lasse mich ja darauf ein.
Ich meine, wichtig. Also wenn man irgendwo hinfährt, wo es Malaria gibt, dann muss man die sich gefälligst auch holen. Also ich meine, ich als jemand, der Dengue-Fieber aus Ruanda mit sich genommen hat, finde ich. Also ich bin sehr für die Stechmücken und die Moskitos und alles,
liebe
was man,
Leute da draußen, bitte gehört, sprüht ja euch ein. Wir wollen keine solche Krankheit mitnehmen. Aber ich hatte ja auch schon Malaria in Vietnam und ich habe es zum Glück auch irgendwie halb irgendwie überlebt. Ich sitze ja heute noch da. Aber du musst schon verstehen, wenn man irgendwie so 3 Monate durch so ein Land reist, was wirklich auch so an deinen Nerven zerren kann, was natürlich so eine unglaubliche Schönheit auch hat. Und du hast so eine Tiefe in den Menschen und so ein Mysterium, was du die ganze Zeit irgendwie am eigenen Leib spürst, ist es dann trotzdem manchmal ganz schön, wenn man. Es ist wie so nach Hause kommen. Ich auch im fremden Land. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt auch schon seit letztes Jahr Februar unterwegs, David, und ich muss sagen, ich bin jetzt, die Reise jetzt ist ununterbrochen, ohne irgendeine große Pause, bin ich von Pakistan bis nach Japan gefahren im Auto und das zerrt auch extrem an deinem Geist. I don't know. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du das so leicht wegstecken würdest. Weißt du, ich meine,
Natürlich nicht, ich mach doch nur Flachs.
Oh mein Gott, hier muss ich mich noch verteidigen vor so einem guten alten Freund wie dir. Aber ja, es war auf jeden Fall, es war ein wilder Ritt und ich hatte auch, als ich dir geschrieben habe, so ich würde gerne mit dir eine Folge aufnehmen, da haben wir auch gesprochen, was wäre denn irgendwie ein gutes Thema. Und da dachte ich irgendwie an Nepal, weil du meintest, du warst mit der Mutti schon in Nepal. Ich kenne deine Mom, deine Eltern sind ja einfach so die Bergsteiger überhaupt. Das sind so einfach die coolsten Eltern, die man sich vorstellen kann. Ich habe sie letztes Jahr auf
der... Ja, also ehrlich gesagt, es ist ganz schwierig, der Sohn meiner Eltern zu sein. Ja, also vor allem, wenn man so doch so ein bisschen bequemlich ist wie ich und gar nicht so abenteuerlustig wie die. Weil, also... Also ich muss vielleicht über meine Eltern erzählen, mein Vater vor allen Dingen war, also jetzt ist er ein bisschen zu alt dafür, aber er war den Großteil seines Lebens halt wirklich ein Abenteurer und Kletterer vor allen Dingen. Und man kann schon fast sagen, ein Extrembergsteiger. Und ja, die Mutter ist da irgendwie immer mit, ja. Also die hat das, also was die, obwohl sie das jetzt, also die ist zwar auch beim Alpenverein und so, aber die ist jetzt keine so, wobei es gibt irgendwie das Gerücht, Man beantwortet meine investigativen Nachfragen immer mit so einem vielwissenden Lächeln, aber keine konkreten Details. angeblich wurde ich ja auf einem Berg in einem Biwak gezeugt. Keine Ahnung, ob das war's. Aber ich bin da irgendwie aus der Art geschlagen. Meine Eltern sind tatsächlich, die sind ein bisschen eigentlich, als wären sie deine Eltern. Ja, also die sind auch zum Beispiel, haben sie gesagt, so, wir kaufen jetzt ein Auto in Neuseeland. Ich dachte, wieso? was macht er denn mit einem Auto in Neuseeland? Ja, weil wir da jetzt 2 Monate hinfahren und dann fahren sie da halt einfach so. Also das war auch meine Kindheit, war dadurch geprägt, dass man eben im Gegensatz zu allen anderen Kindern und deren Eltern in der Schule, eben nicht wusste, wo man wohnen wird. Also es wurden keine Hotels gebucht. Also das Sicherste war, wenn ein Zelt mitgenommen wurde. Aber sonst sind die eigentlich eben Leute, die halt mal gucken, wo sie halt abends ankommen, wird schon irgendwo ein Zimmer frei sein. Aber, und so bin ich jetzt irgendwie gar nicht
aber das
geworden.
Ich meine, du wurdest auf einem Berg gezeugt, dann hattest du vielleicht schon von Spermie auf einfach du hast einfach so abgehakt, so okay, bin der, done that, ich brauch's jetzt nicht mehr in meinem Leben. Ich war schon ganz oben. Du besteigst
Ach so,
ja.
Achso, du meinst, ja, okay.
Du besteigst ja auch ganz andere Berge.
War ich schon, kann mich nicht mehr überraschen.
Ja, genau.
Und tatsächlich ist es so, dass mein Vater hat so sein Bergsteigerleben damit abgeschlossen, dass er irgendwie Mitte 60 auch eben mit meiner Mutter und Bergfreunden nach Südamerika geflogen ist und halt seinen ersten 6000er bestiegen hat. Also praktisch hat seine Bergsteigerkarriere mit dem höchsten Berg abgeschlossen. Wow. In einem Alter, wo das eigentlich schon irgendwie eine ziemliche Herausforderung ist.
Wahnsinn.
Und dazu bin ich gar nicht geworden. Also das ist irgendwie
aber du warst ja jetzt anders. trotzdem warst du ja, also das ist ja, da müssen wir auch ein bisschen drüber sprechen. In Nepal warst du ja mit der Mutti und ich meine, wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, als ich da mit meinem Bussi durch dieses Himalaya-Gebirge gefahren bin, was auch ein richtiger Pain in the Ass war, weil die Straßen waren unfassbar schlecht. Also ich glaube, nur schlechtere Straßen hatte ich später in Laos und ich bin teilweise nur im zweiten Gang irgendwie durch dieses Gebirge gefahren und bin nie schneller als 20, 30 gewesen und dann aber auf einmal türmt sich sowas auf wie so ein 8000er, der Annapurna, oder dann hast du später in Daman habe ich mit einem Fernglas habe ich den Mount Everest gesehen und es sind natürlich Berge, die lassen dann natürlich auch wahnsinnig klein erscheinen und so auch so, ich hab's wahnsinnig schön gefunden und dann sind diese Nepalesen
auch so. Also ich finde zum Beispiel eben gar nicht. Also ich war ein bisschen enttäuscht vom Himalaya, muss ich sagen, ja, weil man denkt ja irgendwie, die sind so wahnsinnig hoch, aber letztendlich ist man ja, also wenn man die sieht, ist man ja selbst schon so hoch, dass dann der Abstand zu den Gipfeln ja auch gar nicht mehr so krass viel anders ist als in den Schweizer Alpen oder. Oder weißt du, wie ich meine? Also ich finde jetzt, wenn man da so schon auf so einer Hochebene ist, dann guckt man ja, dann ist der, weiß nicht, dann ist der Fishtail ja nicht mehr so weit entfernt, als wie das Matterhorn in Zermatt. Und das fand ich, nein, ich kann, rede jetzt wirklich scheiße.
Natürlich ist es
wahnsinnig beeindruckend.
Ich sehe es in deinem Gesicht, das ist so lustig.
Ja, Entschuldigung, ich muss ein bisschen deine Thesen zermartern.
Ja, wirklich so. Da habe ich so einen langjährigen guten Freund und dann werde ich so in den Boden geredet.
Also tatsächlich war es so, meine Mutter ist 70 geworden und es war eben ihr Geburtstagsgeschenk, Nepal. Und der Vater konnte damals aus gesundheitlichen Gründen nicht mit. Und dann haben wir beschlossen zusammen, dann fährt eben David mit Mutter nach Nepal. Und das war also das war ein großes Mutter-Sohn-Erlebnis und hat also das davon zehren wir beide sehr. Und es war wirklich ein Abenteuer. Ich habe ja eine große Nepal-Begeisterung gehabt, anders als mein Vater, der hätte natürlich gerne die Berge gesehen, wobei es hätte ihn wahrscheinlich unbefriedigt zurückgelassen, sie nur zu sehen und sie nicht zu besteigen. Mhm. Insofern ist es vielleicht irgendwas. Ich aber, ich hatte eine ganz andere Faszination, weil der wundervolle Dr. Eckart Nickel und Christian Kracht, also zwei Freunde oder Bekannte aus den wilden 90s in Hamburg und bis heute irgendwie ja, große Vorbilder natürlich auch. Auf jeden Fall haben die beiden ja ein Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Kathmandu und Nepal. Und okay, das habe ich natürlich verschlungen und schon vor langer Zeit, dass das erschienen ist, und wollte da unbedingt mal hin. Und das hat sich wunderbar angeboten. Nur als wir dann da ankamen, war ja schon einige Jahre zuvor dieses sehr schwere Erdbeben. Und so war eigentlich nicht mehr, also das Nepal, das man so aus dem Buch da kannte, das gab's gar nicht. Naja, es gab es natürlich schon, aber vieles war halt zerstört und immer noch nicht aufgebaut. Das Hotel Sugat in Kathmandu, wo eben die beiden lebten und da diese Redaktion eingerichtet hatten, das war unglücklicherweise geschlossen. Und ja, und dieser ganze Tempelbezirk da war immer noch, ich meine, das ist ja irgendwie UNESCO-Weltkulturerbe, aber leider war das ein Schutthaufen immer noch. Also es war rough und es war auch toll, mit der Mutter da irgendwie in so wackeligen öffentlichen Bussen an so Passstraßen entlang zu wanken. Das hatte alles eine große Beschwipstheit, sag ich mal.
Deine Reiseenergie, die vielleicht etwas anders ist als die deiner Eltern, aber ich glaube, die ist genauso abenteuerlich und extrem wie die deines Vaters oder deiner Mutter, muss ich sagen.
Nein. Ich frage mich zum Beispiel bei Nepal, frage ich mich immer, wie viel haben eigentlich diese ganzen verrückten Hippies da hinterlassen, die aus Europa da alle hingefahren sind und wie Simon Lohmeyer Opium ausprobiert haben. Weißt du, wie ich meine? Also, was ist der Impact, den wir da hinterlassen?
Und da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Darf ich ganz kurz eingreifen, bitte? Wenn du sagst Hippies und Nepal, weil ich hatte, wir sind da so durch Pokhara, kennst du auch, das ist eigentlich eine relativ schöne Stadt. An einem wunderschönen, wunderschöner See auch, und du hast irgendwie den Annapurna, diesen Gebirgskoloss irgendwie im Rücken. Und dann, das war ein Tag vor Neujahr und wir wussten noch nicht, was Matassi und was wir machen sollen oder wie wir irgendwie Neujahr verbringen. Und dann standen da wirklich auf der Straße, die hatten zwei Einkaufstüten, zwei Hippies, wie sie im Buche stehen, David. Also du wirst sie bestimmt perfekt vor Augen haben können. Einfach Mann und Frau, Dreadlocks bis zum Arsch. Dann halt diese Hippie-Klamotten auch, die haben auch einfach so einen Geruch, ist wie wenn man in so einen Second-Hand-Laden geht. Das meine ich gar nicht böse oder so, das ist einfach nur eine Eigenart.
Klingt aber doch so.
Die so ein bisschen nach dieser Hanfseife riechen und so. Die habe ich dann, die haben ihren Finger rausgestreckt und die habe ich mit in den Bus gepackt und habe sie nach Hause gefahren. Die lagen halt genau auf unserem Weg. Es war der Tag vor Silvester. Und dann haben die uns auch ganz süß, wie halt Hippies sind, natürlich irgendwie auf ihre Silvesterparty eingeladen. Und da wir noch nichts vorhatten, haben wir da zugesagt. Und das kannst du dir nicht vorstellen. Es war dieses, ich weiß nicht, ob du mal von einem Rainbow Gathering gehört hast, wenn sich so auf der ganzen Welt...
Nein.
Das ist wie so eine Community, die... Das sind Aktivisten, Naturschützer, Hippies und natürlich auch irgendwie Outlaws in irgendeiner Art und Weise, die sich dann irgendwo auf der Welt treffen und dann zusammen ein, zwei Monate verbringen. Und dieses Hippie-Gathering war gerade in Nepal. Und das heißt, diese Silvesterparty war voll mit echten Hippies. Also du weißt, wir haben mich auch mal irgendwie für lange Zeit irgendwie 21st Century Hippie genannt, aber das war eine andere Nummer, David. Das war eine ganz andere Nummer. Wir sind da angekommen, wir haben ein bisschen was zum Essen mitgebracht, um mit denen zu kochen. Und das war wirklich so im Kreis Händchen halten, bevor man dann gegessen hat. Man hat zusammen gesungen und Matassi und ich haben es auch überhaupt nicht mehr ausgehalten. Wir sind teilweise, also auch irgendwie an der falschen Stelle, dann so lachen. Wir konnten uns nicht mehr halten, weil es einfach irgendwie kam es zum nächsten Hippie-Song und zu dem nächsten Pray für das, was man dann irgendwie dann zusammen essen darf. Dann wurde Opiumpfeife rumgereicht und also wir waren die Einzigen, die keine Dreadlocks hatten. Ich muss auch sagen, also ein guter Rutsch war für mich was ganz anderes, weil wir haben am nächsten Tag leider einfach so Magen-Darm bekommen, weil ich glaube, Die haben sich für das Essen machen einfach nicht die Hände gewaschen. Und ich habe da so viele schmutzige Fingernägel gesehen. Ich hätte es eigentlich schon wissen müssen, dass ich da nichts essen darf und kann, aber gut.
Für mich war Nepal eine ganz, also das hat einen Knoten in mir gelöst tatsächlich, weil ich hatte immer eine ganz große Verachtung gegenüber diesen Großstadtbuddhisten, die es bei uns überall gibt. Ja? Weil hier in Hamburg, da gab es oder gibt es immer noch so einen Millionär, der hat sich da so ja so mitten in Harvesterhude, ja, vor so ein so ein alte Alster Villa hat er dann da irgendwie so schwarz angemalt und davor wie so Gartenzwerge, überdimensionierte Gartenzwerge, so Buddha-Statuen in den Hamburger Vorgarten mit Alsterblick gestellt. Das fand ich immer irgendwie so abstoßend und tatsächlich standen dann meine Mutter und ich vor so einer Stupa, einer der wichtigsten, ich glaube der drittwichtigsten überhaupt. Und dann standen wir da so davor und ich sagte, um Gottes Himmels Willen, wir gehen jetzt da bitte nicht so hin, wie, ja weiß ich nicht, Leute, die so in kurzen Hosen und Flipflops in den Vatikan laufen. Ja?
Abtrünnige,
dann
so
haben wir uns da irgendwie sehr genau informiert, was man... Wie wir da jetzt das umrunden, nicht in der Hoffnung, in Erleuchtung zu finden, sondern nur in der Hoffnung, wie die Trampeltiere durchzuwatscheln und sich da zu ergötzen an dem, was die Menschen da irgendwo ja als das wichtigste spirituelle Gut erachten. Und das war dann aber doch unglaublich schön und es hat mir ein bisschen die Abneigung gegenüber den europäischen und amerikanischen Großstadtbuddhisten genommen.
Da hast du vollkommen recht. Aber sag mal, du hattest vorhin auch gemeint, als ihr in Kathmandu wart, war das eine ganz, da war das noch alles noch irgendwie nicht aufgebaut und dieses Erdbeben hat das alles noch irgendwie in der Form gezeigt, wie als ich jetzt da war, gar nicht, da war das schon alles sehr aufgebaut und es sah aus als irgendwie Indiana Jones Film gerade abgedreht wurde. Das war wahnsinnig schön. Das war wirklich wie so eine wilde, heilige Stadt, wo ein Tempel den anderen jagt und wo irgendwie da gibt es so eine, hast du von der Kumari gehört? Das ist so eine Göttin, die dort, die immer ausgewählt wird, wenn sie ihre Reife sozusagen erreicht hat. Also es sind so Kindergöttheiten, die man dann auch sehen kann. Die werden mit 3 Jahren ausgesucht an 32 Körpermerkmalen und dann werden die bis zu dem Moment, wo sie ihre erste Periode bekommen, werden die vergöttert und dann kann man sich die live anschauen. Zweimal am Tag kannst du diese menschliche Gottheit sehen und du kannst ja in die Augen schauen und die schaut dann so herab von ihrem Tempel auf die Leute, die sie von unten so anbeten. Ich fand Kathmandu schon irgendwie sehr sehr beeindruckend.
Meine Mutter und ich hatten tatsächlich diesen Moment, als wir an so einem Seitenfluss des Ganges viel zu nah herankamen an ein Begräbnis.
Okay.
Da wurden die Verstorbenen rituell verbrannt und da das innerhalb so kurzer Zeit ja geschehen muss, nicht bei uns, da ist ja irgendwie so ein paar Wochen später dann ein Begräbnis und dann geht man halt da auf so einen Friedhof und alles ist irgendwie verräumt unter einem Holzsarg oder gar schon in irgendeiner schicken Blumenvase und dort ist es halt sehr frisch und wurde sehr, sehr die Trauer war einfach sehr nah und sehr frisch und die Menschen weinten sehr laut und es war also ein ganz fürchterlicher Moment, weil ich mir da, ich wollte eigentlich da ganz schnell weg, weil die Vorstellung da zu stören, eben, dass da jemand gafft, das ist ja irgendwie so grauenvoll. Das sind so Momente eben des Reisens, die einem passieren. Je weiter man auch aus so ganz klassischen touristischen, professionellen touristischen Orten sich entfernt, denen man begegnet, die einem in Erinnerung bleiben, aber die, die zumindest, finde ich, ein Bewusstsein erzeugen sollten, dass man da irgendwo, ich weiß es nicht, einfach vielleicht einfach nicht sein sollte.
Aber das, ich meine, am Ende des Tages, was ich jetzt auch irgendwie über die Reise so ein bisschen an mir gelernt habe, ist, es ist ja auch irgendwie schön, so eine, dass man die Welt so als ein großes, connectedes, verbundenes Ganzes sehen kann und darf. Und da gehört irgendwie auch irgendwie alles dazu. Ich kann sowas aufnehmen und es kann auch erschreckend sein. Und das habe ich auch schon in meiner Indien-Folge irgendwie erzählt, dass es natürlich irgendwie total wild ist, wenn du jemanden verbrennen siehst. Das ist so weit entfernt von unserer Kultur und es ist so makaber auf eine Art und Weise. Und dann stehen die Leute davor und sehen, wie ihr Liebster irgendwie so in Flammen aufgeht. Das kann man sich irgendwie in Europa gar nicht vorstellen. Und man fühlt sich irgendwie auch fehl am Platz, aber ich glaube, das ist so eine Art und Weise, wie man dann auch irgendwie nach außen wirkt. Und wenn man da jetzt sich sozusagen irgendwie ein bisschen bedeckt hält und irgendwie einen Schritt zurückgeht und die trauern lässt und irgendwie seinen Anteil davon zeigt, dann soll das auch okay sein. Wie du schon sagst, ich meine, du hast ja am Anfang auch gesagt, so, ich meine, die Japaner kommen dann zu uns und sehen uns in unserer Lederhosen und sehen, wie wir dann irgendwie sturzbetrunken vielleicht irgendwie in der Ecke liegen am Ende, nachdem wir irgendwie unsere 5 Mass reingehauen haben. Und
habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst.
Du bist eher...
Aber weißt du, das Lustige ist, ich kenne diese Situation mit Menschen, die gar nicht so weit entfernt herkommen, nämlich meinen Verwandten, die kommen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, also aus der ehemaligen DDR. Ich habe meine Verwandten eben da abgeholt zu einem Familienfest und dann habe ich denen gesagt, habt ihr Lust, da mal was ganz Schräges zu sehen? Und dann haben die gesagt, ja, das machen wir. Und dann sind wir halt hingefahren und dann habe ich denen das gezeigt und in diesen Regalen, diese Urnen beinhalten tatsächlich die Herzen der bayerischen Könige. Also jeder bayerische König und auch Herzog wurde geöffnet, das Herz rausgenommen, dann wurde der Körper einbalsamiert und da in St. Michael in München beigesetzt, ja, in der Gruft. Und die Herzen, also die realen Organe, wurden damals in diese wunderbaren Urnen, diese geschmückten Urnen gepackt und dort separat beerdigt.
Oh
und
mein Gott.
Das habe ich meinen Verwandten dazu erzählt. Mein Großcousin, der eben da aus Brandenburg und in der DDR auch sehr involviert war, sage ich jetzt mal höflich, der hat dann so laut gefragt, was? Und da sind jetzt die ganzen Herzen von den ganzen Königen drin? und die ganzen betenden Bayern so psch, waren doch durchaus empört.
Aber es ist ja auch einfach
Freude bereitet, muss ich sagen.
Oh mein Gott, aber es ist einfach so wild, wenn man sich darüber Gedanken macht, oder? Also das passt dann auch wieder gar nicht.
Eigentlich sind wir überhaupt nicht geeignet, einen Podcast zusammen zu machen, weil wir haben schon so viele wilde Abende gehabt, wo wir irgendwie bis um 7 Uhr morgens da in deinem Tiny House im Garten saßen und uns um Kopf und Kragen gequatscht haben und wir vergessen, glaube ich, gerade, dass da Leute vielleicht zuhören. Naja. To whom it may concern.
Ich lieb's.
Bist du mit deiner Mutter mal gereist?
Naja, ich hatte vor, das waren glaube ich vor 3 Jahren oder so, sind wir über Weihnachten in die Türkei. Aber ich muss sagen, wer so ein bisschen meine Historie kennt, der weiß, dass an Weihnachten mal mein ganzes Leben sozusagen den Bach runtergegangen ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so emotional im Weihnachten immer so den Haken hat. Und ich hatte dann wirklich einen ganz, ganz schlimmen Streit mit meiner Mom an Weihnachten. Weil ihr hat das Hotel nicht gefallen und dann wollte ich ein besseres Hotel für uns organisieren, hatte dann auch irgendwie gute Kontakte in der Hotelbranche und dann habe ich ihr das gesagt und dann war sie aber, Dann war sie da irgendwie beleidigt, dass ich dann irgendwas rausgesucht habe, obwohl sie das Hotel schon gebucht hatte und wie auch immer. Das ist, am Ende hatte sie sich auf ihr Zimmer eingesperrt und wir waren und ich saß alleine unten am Buffet an Weihnachten und das war ganz, ganz fürchterlich. Ich habe geweint, sie hat geweint. Irgendwie ist da wieder ganz viel hochgekommen. Ja, ich weiß, aber das war so der last try. Obwohl ich muss sagen, meine Mom und ich, wir, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich dann manchmal natürlich alles so, kann sich auch mal schnell ganz schlimm anfühlen und so, oder so anfühlen, dass es irgendwie keinen weiteren Sinn macht. Und das, ich kenne es bei vielen Freunden auch so, die dann irgendwie mit ihren Eltern irgendwie einen Cut machen. Aber meine Mom und ich, wir telefonieren jede Woche mindestens ein oder zweimal und sie ist so nah an meiner Reise dabei und sie freut sich so sehr an diesen ganzen Geschichten, die ich hier dann irgendwie von der Reise erzähle. Und ich nehme sie so wirklich an die Hand und führe sie durch all diese Länder, die ich bereise. Und sie ist so live dabei, mehr als jeder andere, wirklich. Sie ist so nah an allem dabei. Eigentlich muss ich mal so.
Aber ich meine, ja. Ich kenne ja deine Mutter und ich finde, sie ist schon eine ziemlich coole Mutter. Also als wir da. Sie lebt ja in Weiden in der Oberpfalz heute. Und als wir sie da mal gemeinsam besucht haben, vor ein paar Monaten, weißt du das noch?
Ja, absolut, absolut.
Da gab es doch diesen herrlichen Moment, wo sie gesagt hat, sie hat einen Tisch reserviert in einem italienischen Restaurant. Und dann sind wir da hingegangen. Und wie wir reingehen, sagte sie, das ist übrigens dieses Restaurant, das ist total bekannt. Und habe gesagt, ach so, wie ist das Essen da so gut? Und dann hat sie gesagt, nein, das war da, wo der Champagner ausgeschenkt wurde, wo was waren da drinnen in diesem Champagner?
Irgendein Gift.
Das war so ein gefälschter, gebanzter tschechischer Champagner mit irgendwelchen K.O.-Tropfen drin, oder MDMA, wo dann Leute gestorben sind. Und ich sagte, Moment, das ist dieses Lokal, wo Getränke ausgeschenkt wurden, wo Leute gestorben sind. Und deswegen ist es bekannt und deswegen gehen wir jetzt dahin. Und sie so, ja, witzig, oder? Und da dachte ich mir, oh Gott, das ist wirklich die Mutter von Simon Lohmeier. Das ist so schräg. Das ist ganz bekannt, weil da war dieses vergiftete Zeug, wo Leute gestorben sind. Da müssen wir unbedingt hingehen.
Da müssen wir unbedingt
schauen. Das ist so wie Simon Lohmeier, der nach Afghanistan reist und dann irgendwie bei Zahnweh hat sich Opium geben lässt von Taliban.
Ja, also lustig, also die Parallelen habe ich noch nie gezogen, David, aber das ist, ja, vielleicht dann doch irgendwie, da fällt der Apfel dann doch nicht weit vom Stamm.
Ja, auch. Aber ist das nicht Erwachsenwerden, ja? Wenn man draufkommt, dass, also wenn man die Dinge an sich entdeckt, die man an den Eltern gehasst hat.
Ah ja, da hast du recht. Ich meine, meine Mama und ich, wir haben uns lange nicht verstanden, bis ich dann irgendwie mal endlich außer Haus war und dann kam irgendwie unsere Connection erst und jetzt ist sie besser als nie. Also so, es braucht vielleicht auch manchmal seinen Moment und ich glaube, darauf muss man sich irgendwie einlassen und ich finde es so schön. Ich habe so Freude mit so einem engen Austausch mit meiner Mutter zu leben, obwohl ich mir das jetzt mit vor mehr als einem halben Leben gar nicht hätte vorstellen können. Das ist echt, echt schön, dass sich dann auch Sachen so zum Guten wenden. Auch wenn alles irgendwie den Bach runterging, links und rechts, dass man dann so eine schöne Verbindung aufbaut. Ja, ich frage mich diese Frage auch irgendwie öfters, warum oder was gibt mir das Gefühl, irgendwo auch schnell irgendwie anzukommen oder zu Hause zu sein, auch wenn es so weit entfernt ist von meinen Gewohnheiten oder von meinem Luxus, den man sozusagen in seinen eigenen vier Räumen hat. Also ich habe, David, du kannst es dir nicht vorstellen, die letzten zwei Wochen jetzt in Japan habe ich auf die unmöglichsten Art und Weisen geduscht. Und ich muss trotzdem sagen, ich fühle mich trotzdem irgendwie, hast du jemals in einem Regenschauer geduscht? Es hat so runtergeprischt vor einer Woche, das hat so geregnet, dass ich tatsächlich mit Shampoo und Conditioner im Regen stand und mich komplett sauber gemacht habe. Und ich habe mich trotzdem so wohl und so zu Hause gefühlt in diesem sommerlichen japanischen Regen, dass ich, keine Ahnung, ich hab meine Dusche in dem Moment nicht vermisst. Ich fand es so schön, barfuß im Nirgendwo zu stehen und irgendwie trotzdem meine Comfortzone zu haben. Also also ich muss auch sagen, so da, wo meine Zahnbürste ist, ist irgendwie mein Zuhause. Aber ich meine, du bist auch wirklich viel am Reisen und du machst irgendwie, du springst die ganze Zeit von deiner Hamburger Wohnung irgendwie in die ganze Welt. Und ich glaube, mir ist es noch nie aufgefallen, dass du dich jetzt irgendwie unwohl fühlst oder so, sondern du bist irgendwie auch irgendwie, weiß ich nicht, ob es hart im Nehmen ist oder ob du dann einfach doch auch eine Comfortzone aufbauen kannst. Wie ist das bei dir?
Schwierige Frage. Also keine Ahnung, aber ich meine, ich finde ja, dieses irgendwo hinreisen, um ein Interview zu machen, um eine Reportage zu machen, das ist ja eigentlich, ich weiß es nicht. Ich genieße das eigentlich sehr, eben also beruflich zu reisen, ja. Also weil man ja, als Journalist hat man schon den großen Vorteil, dass man in der Mission seiner Leser aufkreuzt, ja. Und man eben, man kommt nicht als Schnorrer, man grapscht sich nicht irgendwelche Eindrücke aus der Kultur an der Leute, sondern man kommt in einer edlen Aufgabe.
Aber da habe ich jetzt direkt noch eine andere Frage, weil ich habe nur so eine kleine Kategorie in meinem Podcast, das ist Seven Van Haves.
Ich packe meine 7 Sachen. Ich packe meine 7 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich packe meine 7 Sachen und nehme mit.
Deine 7 Sachen.
Schwierig, ehrlich gesagt, weil ich das, also wir zwei unterscheiden uns ja massiv, weil du ein ordentlicher Mensch bist und ich nicht. Also ich bereite mich auf Reisen scheiße vor, das muss man wirklich sagen. Meistens geht der Flieger um 7 und ich stehe dann halt um 4 auf und zwischen 4 und 5 packe ich eben schnell, irgendwie so total verschlafen. Das führt dazu, dass ich meistens nichts mit habe. Also die Sachen, die ich brauche, nicht dabei sind. Ich war ja gerade auf Kreta, wo ein Freund von uns, wie du weißt, geheiratet hat. Mhm. Und da war ich auch so unvorbereitet. Das war jetzt zwar keine Jobreise, sondern eine private. Aber ich hatte halt wirklich, wirklich mich so schlecht vorbereitet und ich lese dann immer auch nicht aufmerksam die Einladungen und habe dann übersehen, dass man da Pastelltöne als Dresscode.
Ich hab die Stories gesehen auf Instagram, ja, aber du warst doch trotzdem.
Ja, aber dann bin ich halt wirklich so, habe dem das Leihauto von ihm geborgt und bin dann nach Kania gefahren und ich hatte aber nur 2,5 Stunden, um noch irgendwie mich da einzukleiden, richtig? Und ich glaube, da irgend so ein griechischer Gott hatte schon darauf gewartet, ja, und hat dann irgendwie mich da so geleitet, weil ich fuhr in die erstbeste Parkgarage, braucht man ja, weil sonst findet man ja das Auto auch wieder nicht, und ging da raus und ging halt 4 Schritte und stand vor einer Auslage von so einem klassischen Herrenanzugsgeschäft und bin da hinein und also ich bin nicht immer hinein, ich habe in der Auslage im Schaufenster stand so ein lachsfarbener, roséfarbener Anzug und sagte: Alles gut, ich bin doch schon da. Und dann war da auch so eine nette griechische Änderungsschneiderin, die hat sich da auch wirklich hat alles andere hinten angestellt, um mir da diesen Anzug noch anzupassen.
Also wir können vielleicht das auch einfach diese 7 Sachen auf eine metaphorische Ebene für heben und du sagst einfach...
Ja, also die 7 Sachen, die ich dabei haben müsste auf Reisen, habe ich immer vergessen. Das sind okay. die nicht dabei sind und mich in die Situation bringen, dort vor Ort eine Lösung zu finden. Und das ist eigentlich ein gutes Gefühl. Also das lässt einen ankommen.
Das grenzt an so einen Minimalismus, den ich wirklich zu schätzen weiß. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die smarteste und schönste Antwort, die ich bisher... die ich bisher gehört habe. Halleluja, I love it. So, nein, ich habe die 7 Sachen, die habe ich noch nicht dabei, die finden sich vor Ort. Vielleicht muss ich dann einfach diese Antwort oder diese Frage beantworten, wenn ich jetzt auf dich schaue, so was hast du dabei? Ich muss sagen, du hast trotzdem immer ein sehr sehr gutes, sehr gut sitzendes Outfit dabei. Egal wie oder wo oder
das
was.
Das stimmt überhaupt nicht.
Doch, du hast immer...
Das ist so gelogen.
Du hast, also wenn ich dich in meinem Tiny House, da hatte ich dich jetzt schon öfters, da hast du dann, du hast eine gebügelte Hose, so wie sie es ausschaut, du hast ein Hemd und dann hast du deinen Polunder da drüber. Dann hast du hast deinen Laptop dabei, den hast du immer dabei.
Den habe ich immer dabei und das ist aber ein Riesenfehler, weil das heißt, ich kann immer arbeiten. Also ich schreibe halt dann eben unter dem Fishtail ein Polish-Tokor-Interview.
Aber das ist aber auch was man auch bei dir als Mensch schätzen kann, weil du liebst es auch zu arbeiten. Auch wenn du sagst, es ist irgendwie manchmal zu viel oder wie auch immer, ich weiß, du liebst es, in so eingespannt zu sein mit so tollen Geschichten und Menschen um dich herum, dass ich muss wirklich sagen, auch wenn du es manchmal vielleicht anders transportierst, habe ich trotzdem das große Gefühl, dass du deine Arbeit sehr, sehr schätzt.
Nein, unbedingt. Also das habe ich doch nie abgestritten. Also ich meine, das ist ja, eigentlich ist es eine Riesenfrechheit gegenüber den vielen Leuten, die etwas arbeiten, um Geld damit zu verdienen, was sie vielleicht gar nicht so gern tun. Es ist ja unser großer Vorteil, dass wir das Glück haben, Dinge zu tun, die wir auch tun würden, wenn wir kein Geld dafür bekämen.
Ja, ja, ja.
Und damit unseren Lebensunterhalt bestreiten zu dürfen.
Und dazu bringt David auch immer mit, der bringt so eine Menschenoffenheit mit, die ich, von der ich mir auch über die Jahre wirklich eine Scheibe abgeschnitten habe, die ich auf meine Reise, auch wenn es so ein abstraktes Gut ist, was man irgendwie mitnimmt, hast du das immer mit dabei. Du hast, also egal, wen man dir vorstellt, oder ich meine, das machst du natürlich andersrum auch, aber du hast immer so eine Liebe und so eine, weiß ich nicht, und dann hast, und was du auch total immer mit dabei hast, ist einfach den Entertainer. Den hast du in dir immer mit dabei. Also es gibt keine Feier, kein Geburtstag, es gibt kein Fest, wo David nicht einfach singt, ein Gedicht aufführt oder sich schauspielerisch einfach wirklich die ganze Truppe, die man vor sich hat, irgendwie entertainen kann. Also das ist auch eine Sache, die du mitbringst. Ich muss sagen, heute sind sie relativ abstrakt, unsere Themen, für also die Sachen, die du auf der Reise mitnimmst, aber die sind trotzdem sehr, sehr schön. Und ja. Nicht greifbar in dem Sinne, aber dann doch irgendwie spürbar.
Also ich habe tatsächlich, weil wir ja am Anfang darüber gesprochen haben, über dieses, was ist das Eigene, was ist dieses Fernweh,
ja.
Da habe ich als Teenager, ich glaube, ich war 16, da habe ich, weil eben so als Reflexion auf die eigene Welt, die irgendwie so die Schönheit, der Grund ist, warum Touristen zu uns kommen, irgendwie verpackt und diese ganze Tierwelt der Alpen Fernweh verspüren lassen. Das soll ich das aufsagen? Das heißt Heimatgedicht.
Oh, okay, jetzt kriegt ihr einen echten David. Das finde ich herrlich. Ja, bitte, ja, unbedingt.
Aber ich war ein Teenager, also ist das Versmaß ist nicht so toll geworden.
Ist okay.
Also, es heißt so: Ach, so sprach das Murmeltier, wie ist es mir bloß fade hier? Diese Alpen langweilen mich, in die Ferne zieht's mich fürchterlich. Auch der Steinbock stimmt der Klage zu, er träumt so gern von Honolulu. Oh ja, sag auch die Gämse, ich wär so gern in London an der Themse. Nur der Adler, der herumgekommen sprach, die Sehnsucht sei euch unbenommen. Doch glaubt, zu Hause ist's nur trist, solange man nicht woanders ist.
Und das muss ich mal, das gibt, also, das ist mal wieder, das ist so ehrlich und so schön, weil, ach, das lässt mich schon wieder, das gibt mir so direkt eine Heimweh, einfach zu dir mit irgendwie so einem schönen Abend mit einer Flasche Wein und einfach wieder so, einfach nur wir sein. Das, ich muss nämlich auch sagen, als ich noch ganz vor langer Zeit in der Kirchenstraße in Haidhausen gelebt habe, Da hast du mir an einer, also an diesen herrlichen, an der Anfangsphase unserer Freundschaft hast du ein Rilke-Gedicht an die Wand geschrieben.
Ja, ja, ja. Das habe ich lustigerweise jetzt bei der Hochzeit auf Kreta habe ich das vorgetragen, zum Tausch der Ringe. Ja, das war ganz lustig.
Kannst
das
sage
ich jetzt nicht auf, weil das ist nicht meins.
Das kannst du auch und das würde ich jetzt gerne noch hören, weil das einfach so, so schön ist. Das ist so beflügelt.
Nein.
David, come on. We want to hear it. Rainer Maria Rilke von David Baum. 3, 2, 1.
Nein, ich meine jetzt nicht. Aber ich erinnere, ja, ich habe das da bei dir betrunken nachts an deine Zimmerwand, an Wohnzimmerwand geschrieben.
Ja, das hatte ich auch bis zu dem Moment, wo ich dann dort leider wieder ausgezogen bin. Aber gut, so ist es halt
ja,
dann.
Ja, diese Wohnung, die war extrem du, das muss man wirklich sagen. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin.
Ach.
Ach, Rilke.
Da wird mir wirklich wieder warm ums Herz. Das waren schon auch besondere Zeiten, weil da haben wir einfach zusammen noch in derselben Stadt gelebt. Jetzt bist du in Hamburg und ich bin in Osaka. Ich bin irgendwie auf dieser ziellosen Reise um die Welt und ja, ich vermisse dich.
Wieso ist denn die ziellos eigentlich? Also das Ziel ist doch irgendwann mal wieder nach Hause zu kommen, oder?
Ja, also das ist das große Ziel, aber who knows, wie das alles irgendwie so seinen Weg findet. Ich muss jetzt sagen, Bussi ist auf hoher See auf dem Weg nach Vancouver. Der kommt irgendwie in 9 Tagen in Vancouver an und ich bin noch in Osaka und dann bin ich erstmal ein paar Monate in Deutschland. Ich muss auch sagen, das ist auch einfach Realität. Ich habe jetzt einfach auch mein Geld ausgegeben. Ich muss einfach mal wieder zu Hause. Ich muss immer zu Hause wieder ein bisschen was verdienen und Steuern nachzahlen.
Ja, aber schau,
du
hast ja Geld ausgegeben auf einer Weltreise. Ich gebe meins zu Hause aus.
Ja, das kann man aber auch nicht so wirklich sagen, weil du bist ja auch irgendwie unterwegs und machst so, da hast du da irgendwie, bist ja auch nicht irgendwie festgekettet an einen Bürostuhl, David. Das ist ja auch irgendwie eine große Reise. Das ist einfach eine wilde große
Warst
Reise.
Warst du eigentlich in Aserbaidschan auch?
Das ging leider nicht, weil Georgien und Aserbaidschan die Grenze zu war wegen Covid noch. Und dann musste ich tatsächlich dann auch meine Pläne ändern, weil ich dachte, dass bis dahin dann die Grenze offen ist. Und dann bin ich dann durch Armenien und Iran. Also habe einen ganz anderen, also einen Weg genommen, der mir eigentlich überhaupt nicht empfohlen wurde. Aber ich habe ihn ja.
Ja, das hätte ich jetzt also ohne nähere Kenntnisse der aktuellen Lage auch nicht empfohlen.
Aber ich hab's.
Aber mir gefiel die Geschichte, die du, ich glaube, dem unserem Freund Paul Ronsheimer erzählt hast,
ja.
Mit dem Botschafter, der dir da
die Visitenkarte
seine Visitenkarte hinter die Bussi Windschutzscheibe gesteckt
ja,
hat.
Ja,
oder
ja.
So ging dich die Geschichte doch.
Genau so. Und ich meine, die haben sich ja wirklich um mich gesorgt und ich fand es so lustig, dass ich jeden Tag dann irgendwie mit der Assistentin vom Botschafter telefoniert habe und die dann immer gefragt hat, so, und leben Sie noch, Herr Lohmeier? Und die war immer so glücklich, wenn ich ans Telefon gegangen bin. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt an so wirklich, das muss man mal so runterbrechen, was sind die wirklich gefährlichen Momente einer Reise, wie ich sie jetzt irgendwie durchgezogen habe? Ich bin jetzt durch 2 Kontinente, das ist jetzt der Abschluss meines zweiten Kontinents hier und ich muss sagen, ich habe viele Momente auch einfach Glück gehabt. Ich zum Beispiel hier in Japan ist mir jetzt vor 3 Tagen passiert, hier ist Linksverkehr, nicht rechts wie bei uns in Deutschland. Und ich bin einmal kurz so, ich bin aus dem Linksverkehr raus und habe mal rechts geparkt und dann bin ich zurück auf die Straße und einfach so ein bisschen verloren in meinen Gedanken. Ich bin gerade hier sowieso relativ, muss ich sagen, relativ isoliert. Jetzt was ich mir jetzt aber auch so ein bisschen für mich selbst ausgesucht habe, ich lasse mich gerade sehr inspirieren an der japanischen Kunst und an den japanischen Gärten und sowas. Aber wie auch immer, ich fahre zurück auf die Straße und habe mich rechts eingeordnet. Ich bin einfach Geisterfahrer gefahren für 10 Minuten auf einer Bergstraße und hatte aber wirklich das unfassbare Glück, dass kein Auto von links oder so hinter mir oder wie es war. Ich war auch alleine auf der Straße, bis ich irgendwann realisiert habe, so, Alter, was machst du da? Du fährst auf der falschen Straßenseite. Das könnte in einer sehr kurvigen Serpentinstraße den Berg runter. Und da muss ich sagen, das ist dann tatsächlich, glaube ich, sogar gefährlicher, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, als so manche Sachen im Iran oder so. Weißt du, kannst du verstehen, was ich meine?
Aber weißt du was, kennst du nicht den Trick mit dem Pfeil?
Was meinst du, den Trick mit dem Pfeil?
Also ich bin mal mit dem Auto durch Schottland gefahren und da hat mir ein freundlicher Mensch in Edinburgh hat mir da einen Trick gezeigt. Und zwar, man nimmt ein Blatt Papier und macht einen Pfeil drauf und das legt man vorne hinter die Windschutzscheibe. Okay, ja. Und zwar so, dass es der Pfeil auf die Seite geht, wo der Straßenrand ist.
Ah.
Und da spiegelt sich in der Windschutzscheibe dieser Pfeil. Und du musst und dieser Pfeil sagt immer, wenn der Pfeil nicht an den Straßenrand zeigt, sondern auf die Mitte der Straße, dann bist du gerade am Geisterfahren. Und das ist so hilfreich. Also das würde ich dir sehr empfehlen.
Das ist sehr süß. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile in Südafrika, in Australien und in Indien, ich habe so viele so Länder bereist auf der falschen, also wo man auf der anderen Straßenseite fährt. Und ich habe es eigentlich immer gut gemeistert. Deswegen war das war gerade einfach nur sehr shocking. Und das erinnert einen dann auch immer sehr schnell daran, so okay, man muss seinen scheiß Kopf zusammen haben, weil es an so viel Kleinigkeiten...
Nein, man muss einen Pfeil hinter der Windschutzscheibe haben. Man braucht nicht seinen Kopf zusammen haben. Ist der Pfeil hinter der Windschutzscheibe, das ist die Lösung. Du, aber jetzt pass auf, ich erzähle dir jetzt noch meine deutsche Botschaftergeschichte.
Bitte.
Weil ich war nämlich in Aserbaidschan, als dort in Baku der Eurovision Song Contest stattgefunden hat. Und damals ist etwas ganz Grässliches passiert. Die haben nämlich dieses große Gebäude, ja, wo der Song Contest stattgefunden hat, da haben die einfach Häuser weggerissen. Die Leute, die da gewohnt haben, wurden einfach obdachlos gemacht.
Ach du meine Güte.
Also das war ziemlich grausam und schrecklich, was für diesen Eurovision Song Contest, der immer so als so ein großes Fest von Liebe und Fröhlichkeit, ich meine, in diesem Jahr haben wir gesehen, dass er das nicht ist, aber damals war das noch so und war es eben nicht, weil sie haben im Vorfeld grauenvolle Dinge gemacht. Und da bin ich so in der Woche, wo ich da war, draufgekommen und habe dann, ich war eigentlich nur dort, um über ja die Schlagerparade zu schreiben. Aber dann habe ich da Leute gefunden, die eben da ihre Wohnung verloren haben und habe mich mit denen in einer Wohnung zusammengesetzt vor einem Fernseher und habe das Halbfinale mit denen geguckt und deren nicht so positive Gefühle aufgeschrieben. Und das ist aber leider, also nicht leider, aber für mich leider, online sofort am nächsten Tag erschienen und hat die Regierung von Aserbaidschan nicht fröhlich zurückgelassen. Und ich bin mit dem Fotografen so durch Baku spaziert und dann habe ich zu dem gesagt, sag mal, guck mal da, also erinnerst du dich noch, es gab doch früher so, da gab es doch immer so Agentenfilme in den 70er, 80er Jahren, wenn man das Gefühl hatte, hinter einem, man wird irgendwie verfolgt, ja, da gehen hinter einem Leute, da muss man stehen bleiben an einer Auslage vor einem Geschäft und wenn die dann auch hinter einem stehen bleiben, dann hat man ein Problem. Und das haben wir dreimal hintereinander gemacht und dreimal sind die Herren hinter uns auch stehen geblieben. Und da habe ich gesagt, so, es könnte möglicherweise sein, dass unsere Artikel nicht gut angekommen sind. Und dann sind wir zu so einem Gartenfest des deutschen Botschafters gegangen für den damaligen Sänger, der da für Deutschland teilgenommen hat und haben ihm die Geschichte erzählt. Und der Botschafter schaute uns an und sagte, können wir mal kurz zur Seite gehen? Und dann sind wir da in diesem Botschaftergarten hinter so eine Hecke gegangen. Und dann hat er gesagt, also ich sage Ihnen jetzt, wie die Lage ist. Sie sind in einer beschissenen Situation. Wahrscheinlich sind in Ihrem Hotel bereits in ihrem Gepäck irgendwelche Drogen versteckt, damit man sie am Flughafen einsperren kann. Ach, keine Ahnung, wie real das war, aber zumindest hat uns der das da erzählt. Ja? Und dann sagte der deutsche Botschafter zu mir so, eine kleine Frage, Herr Baum. Sie haben so einen besonderen Akzent. Kann es sein, dass Sie vielleicht kein deutscher Staatsbürger sind? Und ich sagte, ja, ich bin österreichischer Staatsbürger. Und sagt er, Gott sei Dank, ich bin nicht zuständig.
Nein, Schweinebacke.
Ja, und dann habe ich die Redaktion angerufen, wo ich damals gearbeitet habe, für die ich da dort war, und habe dem Chefredakteur erzählt von der ganzen Sache. Und gesagt, da gehe ich jetzt mal besser in die österreichische Botschaft. Und der sagt so, nein, das geht gar nicht. Ihr sollt doch nur über einen Song Contest schreiben und nicht... Ach, und nicht Ärger mit den Geheimdiensten von Aserbaidschan bekommen. Naja, und dann sind wir in der Nacht, ohne irgendwas mitzunehmen, das hat der deutsche Botschafter noch eindringlichst uns empfohlen, ja, kein Gepäck, und sind an den Flughafen gefahren, haben dort ein Ticket nach Istanbul gekauft und sind dahin geflogen. Und dann von dort nach Deutschland zurück, bevor das Finale des Eurovision Song Contest stattfinden konnte. Es war überhaupt nicht so lustig, wie ich es jetzt finde gerade.
Aber mit Humor.
Deswegen dann. kann ich die liebe Marlene Dietrich paraphrasierend sagen, ich habe noch einen Koffer in Baku.
Aber das sind doch diese Reisegeschichten, die, ich meine, im Nachgang sind sie irgendwie schön zu erzählen, aber in dem Moment fühlen sie sich einfach so fucking wild an, oder nicht? Also.
Ja, natürlich.
Aber
komischerweise, man ist ja unvernünftig und empfindet ja interessanterweise, ist ja da, weiß ich nicht, das Adrenalin eine spannende Droge, ne, auf die man sich die Natur irgendwie beschließt, einen da kurz zu setzen. Und man fühlt sich dann so ein bisschen abenteuerlich und wie sagt man in Bayern, gut ist gegangen, nix ist geschehen.
Ja, da können wir uns wirklich, da können wir noch drei Kreuze machen. Also
deine Reise hat ja noch ein paar Unwegsamkeiten, wobei die schwierigen Länder hast du ja hinter dir.
Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mal wirklich so den schlimmen, also die schwierigen Sachen hinter mir, obwohl ich muss sagen, also das würde man ja nie irgendwie denken, aber ich wurde vor 2 Wochen in Seoul von der Polizei abgeführt. Ich meine, das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen...
Was wurde gemacht?
Ich wurde von der Polizei abgeführt in Korea.
Mm.
Du weißt, manchmal laufe ich dann schon gerne auch am Rand der Legalität, würde ich so sagen. Und ich habe... da mein Bus ja nach Korea geschifft wurde, und dann haben wir keinen weiteren Weg gefunden, den irgendwie nach Japan zu bringen, wie auch immer, musste ich an meine Sachen im Bus, weil ich dachte, ich hab den ja nochmal. Ich hatte meine ganzen wichtigen Sachen in meinem Bus, und der war aber in einem Container eingesperrt. Und du darfst aber an den Container rechtlich nicht ran, wenn du nicht durch Customs geht. Das wäre genauso wie wenn jetzt jemand einen Container voll mit Drogen irgendwo hinschickt und kommt aber an den Container dran, ohne dass Customs oder halt so die Zollbehörde irgendwie Einblick hat. Und ich habe halt einen Weg gefunden. Ich habe ein Warehouse gefunden, wo mein Container dann geparkt wurde, die mir den aufgemacht haben. Ich habe $200 Bestechungsgeld bezahlt, damit ich an meinen Bus komme und an mein Gepäck, aber am Zoll vorbei. Und habe dann irgendwie einen Koffer gekauft, um mir irgendwie meine Sachen aus dem Bus zu nehmen, bevor der dann auf die weitere Reise nach Kanada kommt. Hatte dann meinen Koffer vollgepackt, da bin dann da auch irgendwie gut irgendwie wieder rausgekommen. Und dann wollte ich einen Bus nehmen, zurück nach Seoul. Und dann hat mich der Busfahrer mit meinem Gepäckstück nicht reingelassen. Also ich hatte schon die Stempelkarte abgestempelt und dann hat er mich noch so am Arm gepackt und war richtig aggressiv. Und dann bin ich trotzdem mit dem Rollkoffer an ihm vorbei und habe mich hingesetzt. Und der Bus war irgendwie 3/4 leer. Und dann hat er angefangen zu telefonieren, richtig bösartig, hat er so mit seinen koreanischen Wortschatz rum um sich geschmissen und Und er ist nicht weitergefahren. Und die Leute, die im Bus saßen, haben sich schon irgendwie beschwert und wie auch immer. Dann hat mir eine gesagt, ja, man kann hier mit einem Koffer nicht rein. Und ich dachte mir so, ich bin hier nirgendwo, ich bin hier in so einem Containerbahnhof. Ich kann hier nicht im T-Shirt, ich erfriere da draußen. Es wurde auch langsam irgendwie kalt. Und dann ist die Polizei gekommen, 10 Minuten später, und hat mich aus diesem Bus abgeführt. Und ich musste den Bus wieder verlassen. Und ich habe mir gedacht, so, ihr Schweinekinder, ganz ehrlich, so, nicht jeder Ausländer kennt irgendwie eure Regeln. Der Bus war dreiviertel leer. Lasst mich doch einfach nach in die Stadt reinfahren und jetzt nicht irgendwie hier im Nirgendwo sein, wo es keine Taxis gibt, keine öffentlichen Verkehrsmittel, die ich anscheinend nicht nehmen darf. Ja, also dann auch irgendwie manchmal irgendwie komisch.
Naja, also eben, genau. Also das klingt ja halt immer alles so abenteuerlich und witzig, was du erzählst, aber man darf halt, finde ich, nicht außer Acht lassen, dass das alles schiefgehen kann. Ja? Also der Bruder eines Freundes, der hat irgendwie geglaubt, das geht schon irgendwie, der hat so mit dem Kugelschreiber sein Visum, sein thailändisches Visum
verlängert.
Selber verlängert.
Ach, scheiße.
Der ist nicht lustig, weil der wurde halt verhaftet und war dann Wochen da in einem, mit irgendwelchen Schwerverbrechern in einem Massengefängnis und ist leider da gestorben. Ah, also,
nicht dein Ernst.
Also ich finde, man muss es schon ernst nehmen, ne, wo man hinfährt und was es bedeuten kann.
Du, das ist mir hundertprozentig irgendwie auch bewusst und ich, gut, dieser Busfahrer, mein Gott, also jetzt das wäre jetzt, glaube ich, jetzt nicht so tragisch ausgegangen wie jetzt dem Freundesfreund da aus.
Naja, Teile. Aber deine Iran-Geschichten sind schon auch am Rande dessen, was man vielleicht tun sollte oder eigentlich sogar darüber hinaus.
Ich muss es für mich selbst immer ein bisschen relativieren, was am Ende, was ich mir nehmen lasse an meiner Freiheit und an meiner Lebenslust und an meiner Lust am Reisen, ob ich mir das durch Nachrichten irgendwie versauen lasse oder ob ich einfach versuche, so gut wie möglich, wie ich es handeln kann, einfach da irgendwie durchzumarschieren. Aber du, ich weiß, jetzt machen wir noch zwei so verrückte Geschichten, weil ich weiß, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, das war irgendwo über Afrika. Ich glaube, da sind auch irgendwie die Triebwerke ausgefallen und du bist irgendwo in der Wüste gelandet oder sowas. Das musst du noch kurz erzählen, weil das
Nein, wir sind nicht abgestürzt, wir sind nur, es ist einfach die Maschine kaputt gegangen und es war überhaupt nicht dramatisch in dem Sinne, dass wir abgestürzt sind, sondern wir mussten einfach notlanden, irgendwann Mitternacht in Nairobi. Also nichts Dschungel und nichts Wüste, sondern tatsächlich einfach die große, dampfende, fauchende Metropole Nairobi. Super heiß, flimmernde Luft mitten in der Nacht.
So wie ich das in Erinnerung habe.
Ja, mussten da wahnsinnig viel Schmiergelder an irgendwie vom Taxi aus an irgendwelche Militärs, die uns da aufgehalten haben, zahlen. Das war also irgendwie, es war sehr, sehr unbequem und unelegant, muss man sagen, dieser Zwischenstopp. Und haben dann da irgendwo irgendein Zimmer gefunden und da übernachtet und in der Früh wollten wir weiterfliegen und dann sagten die uns, nee, also Brussels Air fliegt erst in 2 Tagen. Und der Freund, der da Geburtstag feierte, war dann so spendabel und hat die kleine Geburtstagsreisegruppe für sehr viel Geld, befürchte ich, in eine Virgin Air gebucht. Weißt du, diese Fluglinie von Richard Branson?
Ja, und verrückt.
Also wirklich, noch nie habe ich gesehen, dass die Persönlichkeit eines Menschen derartig übersetzt wurde in eine Fluglinie, die ihm gehört. Weil also es gab dort nicht eine First Class, sondern eine Upper Class. Und diese Upper Class war wirklich so eine 70er-Jahr-Disco mit einer schillernden, funkelnden Bar in der Mitte. Und da wurden die schrillsten Cocktails gemixt und Sushis serviert. Und das war so ein irrer Kontrast. Also den einen Tag war man noch bei den Berggorillas, über Nacht saß man da irgendwie in Nairobi in einem Shithole-Hotel und musste irgendwelche Bestechungsgelder bezahlen. Und dann saß man in dieser Upper Class von Virgin Air und ließ sich einen Strawberry Daiquiri und Sashimi servieren.
Herrlich.
Aber können wir das rausschneiden? Das klingt ja furchtbar.
Nein, das ist schon auch wieder so eine Geschichte, weil ich muss sagen, diese Kontraste, die machen es ja auch irgendwie aus. Also ich schätze es sehr gern. Also ich schätze es, dass ich so, weiß ich nicht, teilweise in so wirklich, dass ich dann irgendwie in einem Fluss oder unter einer Fußdusche am Strand, wo man sich normalerweise den Sand abduscht, irgendwie ich mich irgendwie sauber mache und irgendwie so gefühlt irgendwie so der Homeless Boy bin oder wie jetzt gerade irgendwie auf dem Parkplatz vom Ikea lebe und dann aber dann trotzdem ja auch heute irgendwie mein Sashimi mir dann servieren lasse oder mir dann doch irgendwie so die kleinen Luxusse gönne, damit man, weiß ich nicht, so zwischen den Welten irgendwie, zwischen den Welten ein bisschen lebt. Ich finde es sehr gerechtfertigt. Ich finde, es ist dann am Ende des Tages, ist es ja auch eine Balance, die dann irgendwie, die alles so wieder auf dem Boden hält, findest du nicht? Mal da und irgendwie dann doch zu wissen, wo man herkommt.
Und fahrt öfter mal nach Fehmarn.
Fehmarn. Mit dem Zug und dann mit der, was ist das dann? Auch mit dem Zug. Da kann man auch mit dem Zug hin, oder? Ich war da noch
ja,
nicht.
Ja, natürlich.
Also auf Sylt, das ist ja erstmal raus. Das macht man ja nicht mehr. Das dürfen jetzt erstmal die ganzen Punks wieder besiedeln und einen linken Staat da draus machen. Aber ja, es war sehr schön, mit dir zu quatschen, David. Mensch, das ging jetzt echt. Wir sind jetzt einmal über die ganze Welt gechattet. Zum Glück nicht mit einem Privatchat, sondern einfach nur über ja, Vokal in einem Podcast. Mensch. Danke dir.
Bussi, Bussi.
Bussi, Bussi. Bis ganz bald. Wir sehen uns schon ganz bald. Ich freue mich auf dich, wenn ich dich wieder im Arm halten darf. Küsschen.
Also, wenn du solltest du mit dem Bussi mal nach Österreich kommen, musst du natürlich wissen, bei uns heißt es Bussal.
Bussal. Da hat er gleich nochmal einen anderen.
Bussal.
Da wird der Bussi nochmal kurz umgetauft, bevor er. Ich meine, das ist ja dann irgendwann mal so weit, wenn ich aus Afrika wieder zurückkomme, dann würde ich ja über so die Ostroute wieder zurück nach Europa rein. Das heißt, ich komme durch Österreich und dann wird die letzte Folge nochmal mit dir aufgenommen und die nennen wir dann einfach das letzte Bussal. Schön. Danke dir, David. Mensch, das macht immer so Freude mit David. David ist wirklich eine echte Instanz und ich finde, das spürt man auch wirklich in unserem Gespräch. Und wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst doch 5 Sterne, würde ich sagen. Das hilft mir sehr für den Podcast und mal sehen, wo ich das nächste Mal wieder bin. Ich schicke euch ganz viele liebe Bussis aus Osaka und bis ganz bald. Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH. In Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.